Hexen, Weiber, Frauenrechte. Ein Podcast von und mit Ina Freiwald und Ilka Meyer-Telchow.
Hallo, ihr lieben Ohren. Herzlich willkommen.
Und hallo an den Rest des Körpers.
Heute kommen wir zu einem Thema und da kann man sagen, wir kümmern uns heute um Weltliteratur. Hatten wir das überhaupt schon mal, dass wir uns um Weltliteratur gekümmert haben?
Naja, Hemingway
ist
so.
Ist nur ein Nebenprodukt, aber einfach auch mal so, na, auf welchem Niveau wir uns hier bewegen. Ja. Der Titel heute heißt Lolita und der schönste Junge der Welt, Teil 1. Also impliziert schon, es gibt einen zweiten Teil.
Direkt im Anschluss. Nicht, dass ihr denkt, wir reden
eine
jetzt zwei,
Woche
drei
später.
Stunden.
Es ist kein Bonusmaterial.
Nee, sondern das ist die nächste Folge, ist dann quasi der zweite Teil.
So gesehen, der schönste Junge der Welt. Also heute geht es um Lolita, um Wladimir Nabokovs Lolita, das Buch, was darüber gesagt wurde, was die Zeitgeschichte und wie wir überhaupt darauf gekommen sind, warum ist Lolita Popkultur geworden und verharmlost man hier Themen? Was steht über der Kunst sozusagen? Steht pädophile Themen in der Kunst? Ist das in Ordnung? Ist es nicht in Ordnung? Also darüber wird zu berichten sein, wie Herr Lanz sagt.
Pädophile Themen in der Kunst ist natürlich ein Riesenthema, dem wir niemals im Leben heute gerecht werden können. Aber wir haben uns zumindest versucht, in dieses Thema hineinzudenken und machen noch mal ein paar kleine Ausschläge nach rechts und links. Und heute geht es halt um die Kreation von auch diesem Bild der verführerischen Nymphe.
Ja, und wie aus dem Weltliteratur, weltwichtigsten Werk, naja, so wichtig finde ich es gar nicht, aber wie aus einem Buch ein Film gemacht wird, was ja meistens scheiße ist, das wissen wir ja, aber wie so quasi aus einem eigentlichen Opfer die Täterin quasi gemacht wird durch einen Film, der in Popkultur endet.
Letztendlich weiß ich noch nicht ganz genau, ob man so sagen kann, dass in dem Buch das Mädchen ein Opfer ist. Weil er sich ja inspiriert fühlte zu diesem Buch durch dieses die Geschichte, die er gesehen hat mit dem Affen im Käfig.
Die Herleitung ist mir aber völlig schleierhaft. Also das ist mir völlig schleierhaft, wie man das in irgendeiner Form in Verbindung bringen kann. Also das hört sich für mich auch wieder sehr konstruiert an. Aber da gab es eine ganz tolle Geschichte, dass man einem Affen Stifte gegeben hat. Und er hat sich selber, er hat die Gitterstäbe von seinem Käfig gemalt.
Mhm. Ja, das hat er in einem Zeitungsartikel gelesen. Und das hat ihn irgendwie inspiriert. Und da war eben, wie soll ich mal sagen, der Affe ist der Protagonist, Humbert, oder Humbert. Und weil das Buch wurde dann in Paris, es wurde ja in 42 Sprachen oder 43 Sprachen übersetzt, also gigantisch. Und die Stäbe sind sozusagen die Verführung und dieses sich angezogen fühlen, indem er gefangen ist.
Ja, aber da kannst du dir ja alles Mögliche, dann kannst du ja auch, also, ja. Da kannst du ja sonst welche Geschichten nehmen, damit du sagst, das hat mich dazu verführt. Also ich meine, da muss schon ein Überbau sein, da muss schon irgendwas, da brauchst du schon irgendwas, um solche Geschichte damit in Verbindung zu bringen. Also dann klingt da was in dir an, was aber in irgendeiner Form von Interesse ist schon, dass du es auf jeden Fall veröffentlichen willst. Ansonsten weiß ich nicht, wie man das hinbekommt, dass man da mit dem Affen und dass das der Protagonist dann wird von dem Werk Lolita. Humbert. Und wir haben uns überlegt, es gibt ja vielleicht auch Menschen, die noch nie was von Lolita gehört haben. Was beinhaltet das Buch? Wir lesen jetzt einfach mal schon mal eine Zusammenfassung des Werkes.
Ich fange mal an, weil du hast ja jetzt ein bisschen erzählt. Und ich mache bis stirbt und dann setzt du ein. Ist das okay? Dann haben wir es
ja, genau mitgebracht. Ich weiß nicht, wo stirbt ist, aber ich fange mal
an. Ich fange an.
Ach, du fängst an, ja, bitte.
Aber
ja. Nee.
wir haben uns halt gedacht, wirklich, dass man das nicht anders zusammenfassen kann, als dass man das wirklich einfach einmal so darstellt, weil das super komplex ist auch, ne? Und weil so viele schwierige Situationen da drin
sagen
sind.
Sagen alle.
Also,
das ist zu komplex.
Also, der 1910 in Paris geborene Protagonist beginnt seine Aufzeichnung mit einem kurzen Abriss seines Lebens bis zu dem Punkt, an dem er Lolita begegnet. In den Mittelpunkt rückt er seine erste Liebe im Sommer 1923, eine als symbiotisch erlebte, vom Erwachen der Sexualität begleitete Beziehung zu der gleichaltrigen Annabelle Lee, die unerfüllt bleibt durch den frühen Tod der Geliebten. Von da an sieht er sich fixiert auf einen bestimmten Typus von Mädchen, etwa im Alter von Annabelle, von denen er, in Klammern, ein einsamer Wanderer, Künstler und Wahnsinniger, so bezeichnet er sich selbst, sich magisch angezogen fühlt und die er daher als Nymphetten bezeichnet. Obsessiv sucht er ihre Nähe, kann aber sein sexuelles Begehren unterdrücken. Seine Flucht in eine 4 Jahre dauernde Ehe beschreibt er mit zynischer Distanz. Gleiches gilt für seine Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken sowie kurzzeitige Jobs als Lehrer, Parfüm-Werbetexter und Expeditionsteilnehmer. Das Einzige, was ihm zeitweise geistige Erfüllung und Ablenkung verschafft, ist eine Auftragsarbeit für einen renommierten Verlag, die er als ausgebildeter Anglist übernommen hat. Ein mehrbändiges Handbuch der französischen Literatur für englischsprachige Studenten. Dieses Projekt gedenkt er auch weiterzuführen, als er, inzwischen in den USA lebend und durch die Rente eines verstorbenen Onkels finanziell abgesichert, nach einem Rückzugsort für den Sommer 1947 sucht. In der neuenglischen Kleinstadt Ramsdale, im Haus der Witwe Charlotte Hayes. Jetzt kommt die Ilka wieder um die Ecke. Jedes Mal, wenn ich einen Namen sagen muss oder irgendwas Französisches, dann kommt sie aus dem Gebüsch gesprungen und ruft es ganz laut mit so einem Megafon.
Ich, der Säbelzahntiger der Aussprache.
Trifft er völlig unvorbereitet auf die für ihn idealtypische Nymphette, die, Achtung, 12-jährige Tochter Lolita. Schockhaft wird sofort all das wieder lebendig, was ihn an seine erste Liebe erinnert, doch fast ebenso schnell auch wieder verdrängt durch die Gegenwart. Obwohl abgestoßen von dem Haus und der Besitzerin, mietet Humbert sich ein und lässt sich vom Alltagsleben vereinbaren, sofern es irgendeinen Kontakt zu Lolita verheißt. Seismografisch stimmt er alles wahr, was sie betrifft und ihn erregt. Und er hält es akribisch in Tagebüchern fest. Die 3 Wochen währenden Annäherungen an sie kulminieren in Abwesenheit der Mutter an einem Sonntagmorgen. Es gelingt ihm, eine erotisch aufgeladene, neckische Spielerei mit ihr auf dem Sofa in sexuelle Manipulationen überzuleiten und zu einem heimlichen Orgasmus zu kommen. Seine Erleichterung in Anführungsstrichen ist eine doppelte, hält er sich doch zugute, Lolitas Reinheit nicht angetastet zu haben. Noch bevor er daran gehen kann, es zu erproben, ob und wie sich der unerwartete Erfolg in eine Strategie umwandeln lässt, kommt es zu einer Reihe gravierender Wendungen, die allesamt von Charlotte ausgehen. Zunächst beschließt sie, Lolita früher als geplant ins Sommerlager zu schicken und sie nicht vor Ablauf der Ferien zurückkommen zu lassen. Noch am Tag von Lolitas Abreise erklärt Humbert brieflich ihre Liebe und stellt ihn praktisch vor die Wahl, entweder abzureisen oder sie zu heiraten. Das Monster, das ist jetzt von mir. Um ihn.
Die Mutter ist unangenehm.
Naja, Moment, aber es ist halt eben auch alles erklärt. Der arme Humbert, er hat seine Liebe verloren. Opfer. Deshalb hängt er doch an diesen Frauen, die so jung sind, ja. Und diese böse Frau, die will ihn von seiner Liebe da, dieser Nymphette, trennen und setzt ihn jetzt da unter Druck. Entweder du musst hier raus oder du heirate mich, ja.
Der Schriftsteller stellt ja den Protagonisten als Opfer dar. Das ist ja die ganze Zeit. Und dann wandelt sich ja alles.
Ja, was heißt, ja.
Es wandelt sich ein bisschen.
Du kommst ja mit dem Rest noch dran. Vielleicht denke ich das dann nochmal. Um in Lolitas Nähe zu bleiben, entscheidet er sich für die Ehe und mit dem gleichen, bereits eingeübten Zynismus entledigt er sich der damit verbundenen Pflichten, ehelichen Pflichten. Charlotte scheint frei von Argwohn, was seine wahren Empfindungen und Absichten betrifft, bis sie sich eines Tages Zugang zu seinen Tagebüchern verschafft und die volle Wahrheit erfährt. Auf seine Ausrede, es handle sich nur um einen Romanentwurf, fällt sie nicht herein oder hinein. Sie verfasst drei Briefe, die darauf abzielen, Lolita von ihm zu isolieren. Beim Gang zum Briefkasten auf der gegenüberliegenden Straßenseite gerät sie jedoch unter ein Auto und stirbt.
Das ist super.
Da hat er ein bisschen was gesoffen, als er sich das überlegt hat.
Ja, ist dramatisch. Also haben wir jetzt die Situation, der Mann ist mit dem Kind allein und auch noch ihr Vormund. Mhm. Ich lese weiter. Mit einem Schlag hat sich dadurch alles in seinem Sinne verändert. Er ist jetzt Lolitas alleiniger Vormund. Das mit Charlotte am engsten befreundete Paar hält ihn sogar für ihren leiblichen Vater. Er holt Lolita vorzeitig aus dem Sommerlager ab mit der Begründung, ihre Mutter liege im Krankenhaus, und er steigt mit ihr für eine Nacht in einem Hotel ab. Sein Plan, das, was ihm auf dem heimischen Sofa nur durch Zufall geglückt ist, sich von nun an methodisch zu verschaffen, indem er Lolita mit einem Schlafmittel sediert. Das misslingt, denn das Mittel wirkt nicht. Am Morgen ergreift Lolita ihrerseits die Initiative und praktiziert mit ihm, was sie im Sommerlager gelernt hat, den Sexualakt. Noch am selben Tag teilt Humbert ihr mit, dass ihre Mutter tot sei, und bringt sie so auch davon ab, nach Hause zurückkehren zu wollen. Dort seine Affäre mit ihr fortzuführen, hatte er von vornherein als zu riskant ausgeschlossen. Das nun beginnende, unstete Reiseleben bildet die Schnittstelle zwischen Teil 1 und 2. Ihre erste Autoreise verläuft ungeplant und führt sie, im Uhrzeigersinn, durch nahezu alle Staaten der USA. Mit dem Besuch zahlreicher Attraktionen versucht Humbert, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, um Lolita an ihn zu binden. Doch das verfängt bei ihr nicht, anders als die Drohkulisse, die er aufbaut, nachdem sie zu bedenken gegeben hat, dass sie ihn anzeigen und ins Gefängnis bringen könne. Dann, so kündigt er ihr an, werde sie ein Mündel des Staates und käme in ein Heim. Sie zur Komplizin zu machen, gelingt ihm also. Eine Geliebte wie Annabelle wird sie ihm nicht. Also keine Gegenliebe. Sie kennt ihre Reize, auf die er anspricht, und weiß, mit ihnen zu spielen. Jedoch nur aus Berechnung, unter anderem zur Erhöhung der materiellen Zuwendung, mit denen er ihre sexuelle Verfügbarkeit
gelobt. Jetzt kurze Sache, es ist so, dass sie jetzt nicht geldgeil irgendwie ihren Körper da an ihn verkauft, ja, mit 12 oder 13, sondern dass sie Taschengeld von ihm bekommt und zum Beispiel auch Süßigkeiten, also Basiszuwendung.
Kinobesuch mal oder meine Zeit.
Was eben alle Mädels in dem Alter
ganz normal
Mädchen kriegen, einfach von ihren Eltern, ja.
Genau. Mhm. Nach einem Jahr fasst Humbert den Entschluss, sich auf unbestimmte Zeit niederzulassen. Seine Wahl fällt auf die neuenglische College-Stadt Birdsley, wo Lolita auch erstmals wieder eine Schule besucht. Für sie bedeutet das etwas Freiraum, für ihn noch mehr Kontrollzwang, Argwohn und Eifersucht. Eine Haltung, die ihn vor der Lehrerschaft der sich als fortschrittlich verstehende Mädchenschule ironischerweise zu einem besorgten, aber etwas altmodischen Vater macht. Nur widerstrebend erlaubt er Lolita die Teilnahme an den Proben für ein Theaterstück. Eine heftige Auseinandersetzung zwischen beiden endet mit Lolitas Flucht. Als er sie wiederfindet, scheint sie wie verwandelt. Sie hat ihrerseits einen Entschluss gefasst. Auf Theater und Schule will sie verzichten und wieder auf Reisen gehen, unter der Bedingung, dass sie über die Route bestimmt. Humbert willigt ein. Unterwegs spürt er jedoch bald, dass sie einen Verfolger hinter sich haben. Er hält ihn abwechselnd für einen Detektiv, Nebenbuhler oder eine Ausgeburt seiner Paranoia. Als Lolita mit einer Virusinfektion im Krankenhaus liegt und Humbert von ihr angesteckt und geschwächt im Hotel, nutzt sie die Gelegenheit und verschwindet. Das Personal teilt dem wie eine Furie tobenden Vater
mit, in Anführungsstrichen,
sie sei, ja, wie vereinbart von ihrem Onkel abgeholt worden. Also der Verfolger. Mhm. Fieberhaft verfolgt Humbert die Spur des unbekannten Entführers, in Klammern, und Nebenbuhlers, wie er nun sicher glaubt, zurück, um seine Identität zu ermitteln, ihn zu stellen und zu töten und so Lolita zurückzuerobern, vergeblich. Mehr als 3 Jahre später ist es Lolita, die sich schwanger, verheiratet und in ärmlichen Verhältnissen lebend bei ihm meldet, mit der Bitte um Geld. Humbert verfügt über die Einnahmen aus der Vermietung des Hayes'schen Hauses, die sich auf das 10-fache der gewünschten Summe belaufen, und gibt ihr, was ihr ohnehin zusteht, weil es ja auch ihr Elternhaus, ohne Bedingungen daran zu knüpfen. Seine Hoffnung, Lolita zurückzugewinnen, erfüllt sich indes nicht. Stattdessen erfährt er von ihr, dass der große Unbekannte, jetzt wird's richtig ekelhaft, den er in ihrem Ehemann zu finden glaubte und dem er noch immer nach dem Leben trachtet, tatsächlich ein Nebenbuhler war und sogar der einzige Mann, nach dem sie je verrückt gewesen sei. Zum Bruch mit ihm sei es gekommen, als sie sich geweigert hatte, in den Pornofilm mitzuspielen, die er drehen ließ. Ekelhaft, ja. Ne? Immerhin kennt Humbert jetzt seinen Namen und begreift die Zusammenhänge. Oh, das ist meine Schwester, die macht immer so einen Terror.
Ich habe schon gedacht, so einen komischen Ton habe ich nicht.
Immer Terror. So. Oh, ich habe den Hörer schon beiseite gelegt, aber wir haben 1000 Telefone. Also von meiner Schwester weg jetzt wieder zurück. Humbert jetzt seinen Namen und begreift die Zusammenhänge. Und jetzt kommt's, es wird immer verworrener. Der Dramatiker Claire Quilty, ein alter Bekannter der Hayes'schen Familie, war der Verfasser jenes Theaterstücks in Birdsley, dessen Hauptrolle er speziell für Lolita entworfen und das er nach dem Hotel die verzauberten Jäger benannt hatte, in dem Humbert mit ihr die erste Nacht verbrachte und wo er von Quilty auf mysteriöse Weise angesprochen worden war, so als würde dieser ihn durchschauen. Humbert sucht nun die finale Begegnung mit ihm, spürt ihn auf und erschießt ihn. Rückblickend auf eine lakonische Notiz im Vorwort erweist sich, dass die Bedingung, an die Humbert eine Veröffentlichung seiner Aufzeichnung knüpft, Lolita dürfe nicht mehr am Leben sein, erfüllt ist. Sie stirbt nur wenige Wochen nach ihm im Kindbett nach der Niederkunft mit einem totgeborenen Mädchen. Ja. So, ich meine, die Zuhörer dürfen uns jetzt schon dankbar sein, dass sie das Buch gar nicht lesen mussten, sondern eine Zusammenfassung, wo sie jetzt vielleicht mit den Ohren runzeln und sagen, oh, was war das denn jetzt? Ihr müsst das Buch nicht mehr lesen, wir haben euch jetzt alles Wesentliche gesagt. Und jetzt kommt der unterhaltsame
Teil. Ja, also vielen Dank, das fand ich auch schön vorgelesen von dir, Ilka. Es ist so, dass wir eine Arte-Dokumentation gesehen haben über diesen Stoff im Rahmen mit MeToo. Also wie gucken wir heute auf dieses Buch und wie gucken wir auf die Verfilmungen? Es gibt 2 Stück, ne, von Stanley Kubrick von 1962 und von 1997 eine. Und es ist tatsächlich, das war eigentlich die Initialzündung, ne, dass wir sagen, wir müssen hier drüber mal reden, ja, im Podcast. Die ist sehr empfehlenswert, muss ich sagen.
Und die heißt Die Wahrheit über Lolita. Kann man auf YouTube, sieht man Arte:// Die Wahrheit über Lolita. Da sehen wir den Herrn Nabokov selbst sprechen, den ich eigentlich sehr sympathisch finde.
Ach, ich kann diese Leute. Ja? Das ist vom Typus her, es gibt ja so viele Grundtypen, sagen wir mal.
Ich finde, der hat was von Alfred Hitchcock.
Es wäre jetzt der Rationale. Und die rationalen Menschen, das sind Leute, wo sich die Gefühle nur im Kopf abspielen und der Rest so, Modus ist so, Gefühle sind gefährlich und die kriegen so eine ganz komische Sentimentalität in so ganz wirrer Form, weil die mit sich überhaupt nicht im Reinen sind, mit diesen ganzen, weißt du, was ich meine? Die sitzen nicht in sich.
Ja.
Und so ist es dann so, dass quasi durch diese Kopfbezogenheit die Emotionalität und die sexuellen Neigungen in ganz schräge Richtung und die haben Angst. Die haben Angst vor Gefühlen und deshalb neigen die, nicht alle, um Gottes Willen, teilweise dazu, sich eher auf Leute zu fokussieren, die ihnen nicht gefährlich werden können. Unter anderem zum Beispiel Kinder oder sehr junge Menschen.
Ja, gut, bei Nabokov, da gibt's ja jetzt keine Belege dafür, dass er sich irgendwie mit Kindern umgeben hat oder sowas, überhaupt nicht. Der hat ja ein komisches Hobby gehabt, dass er Schmetterlinge gefangen hat. Der ist ja durch ganz Amerika mit seiner Frau gereist und hat Schmetterlinge gefangen.
4.500 hat er aufgespießt in seiner Sammlung.
Das ist schon ein bisschen,
das ist ja auch komisch. Was, ja, dieses Beherrschen von Schönheit und sich das irgendwie unterwerfen. Ja, und er hat schon auch früher Kurzgeschichten geschrieben und es ging immer in diese pädophile Richtung. Mhm. Ja, dieses Nymphen, diese jungen Frauen, die er als Nymphen sieht, noch voll im Saft, ein alter Hund, aber noch voll im Saft, schreibt er in einer Kurzgeschichte, die Gabe, oder es ist ein Romanentwurf. Reich Ranitzky, ne, der alte Sack, der hat es ja auch als scharfsinnige poetische Studie der sexuellen Obsession bezeichnet, ne? Mhm. Abgefeiert, würde ich sagen.
Also ich sag mal so, hier sind jetzt zwei Leute, die haben eine Meinung vielleicht oder auch keine Meinung, aber wenn ihr irgendwas zu Lolita oder Nabokov sucht auf YouTube, da gibt's ganz viele selbsternannte Experten. Mhm. Es gibt sogar Frauen in Frankreich, die haben da einen Verein gegründet und reden nur über das Werk Lolita und nur über Nabokov und das wird von vorn bis hinten zerpflückt. Also es sind so viele Andeutungen. Da gibt's richtig Fachleute, da braucht man uns jetzt nicht. Also wir geben euch mal den kleinen Einblick, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt.
Ja, also Nabokov, ich habe hier immer noch ein paar Sachen so angestrichen. Diese Sache, ein Mann ist gefangen, ja, ist Opfer dieser Verführungskunst unschuldiger, heranwachsender Frauen.
Es ist eine unmoralische Grund.
Reinheit gepaart mit Verschlagenheit, unschuldiger Verschlagenheit, die einfach dem Weibe zu eigen ist und die in dieser Zeit, wie soll ich mal sagen, die ersten Knospen treibt. Er nennt sich, diese 1934, bis 1937, dieser Entwurf, den er geschrieben hat, über die Gabe, also da spricht er halt von diesem alten Hund, aber noch voll im Saft, der feurig nach Glück lechzend eine Witwe kennenlernt und die hat eine Tochter, noch ganz und gar Mädchen. Sie wissen, was ich meine. Also er hat dann auch immer noch diese direkte Ansprache, weißt du, so Augenzwinkern.
Ja, er nimmt die Leserin voll
die Leser.
Mit rein.
Ich sag jetzt mal die Leser, ja, das ist tatsächlich, geht eher an die Männer.
Da brauchen wir ja gar nicht gendern,
da gendern
weil das war
wir
ja
jetzt
damals.
Mal gar nicht, ne? Sie wissen, was ich meine. Noch ist nichts geformt, aber sie hat bereits eine Art zu gehen, die einen verrückt macht, ja? Und er redet von einem 12-jährigen Mädchen, ne?
Genau, und wenn man das sich so anguckt, wie das so nachgespielt ist, auch in der Dokumentation, dann denkt man, mein Gott, die stoppelt da so ein bisschen vor sich hin. Wo ist da bitte Erotik? Das ist schon ein kranker Grundgedanke.
Selbst wenn sie mit dem Arsch wackeln würde, wie verrückt. Ne? Mhm. Es ist einfach wie soll ich mal sagen, die Suche.
Auch so dieses Verständnishaschende, weißt du, so dieses, sie wissen, was ich
ja,
meine.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Also er macht uns zu Mitkomplizen, wenn wir das lesen.
Ja, und es ist doch letztendlich alles ganz normal. Man kann doch da gar nichts gegen machen, ja. Man sträubt sich dagegen, aber dann muss man sich dem doch ergeben, weißt du so, ja. Und das ist so widerlich in dieser, auch noch in dieser Sentimentalität. Ich möchte ihm, weil du, ich gehe jetzt nochmal eingangs in die Situation, als ich ihn da gesehen habe, ich habe gedacht, ich möchte dir einfach nur eine in die Fresse hauen. Ich möchte dir begegnen, irgendwie nachts auf der Champs-Élysées. Ich habe immer diesen Paris-Bezug, weil es in Paris veröffentlicht wurde. Das Buch hat ja, als es Verlagen angeboten wurde, nicht gleich für ganz positives Feedback gesorgt. Ne? Viele haben das ja da schwierig gefunden. Und dann hat sich ein etwas für seines pornografischen Werke bekannter Verlag, Olympia Press, oder Olymp, nicht französisch Olymp, hat sich auf jeden Fall bereit erklärt, dies zu drucken. Und dann ist es halt eben in die Bestsellerliste auch von Staaten und war dann eben.
Aber hauptsächlich ja, also erstmal waren die für diese Dirty Books damals bekannt. Und dann gab es bei der Olympia Press gab es eine Razzia. Mhm. Und da haben die unter anderem das Buch Lolita auf den Index gesetzt. Mhm. So, und was verschafft dir beste Werbung? Indem du verboten wirst. Und innerhalb von kürzester Zeit ist das auf Platz 1 gelandet, gleich angestellt, mit vom Winde verweht.
Ja, er hat es sogar überrundet. Mhm. Und 1959 wurde dann endgültig das Verbot aufgehoben. Ich habe hier, fand ich ganz interessant, den John Gordon, der Chefredakteur von der Boulevardzeitung Sunday Express, einer schottischen. Der hat zum Beispiel reagiert, zweifellos das dreckigste Buch, das ich je gelesen habe, reine hemmungslose Pornografie. Seine Hauptfigur ist ein perverser Kerl, der eine Leidenschaft für, Zitat, Nymphetten hat, wie er sie nennt. Gedruckt ist es in Frankreich. Jeder, der es hierzulande verlegte oder verkaufte, würde mit Sicherheit ins Kittchen kommen oder sollte, ne? Also der, nur damit man auch mal sieht, dass nicht alle das abgenickt haben, gesagt haben, oh mein Gott, das ist ja jetzt wirklich ein Stück Weltliteratur. Ja.
Mhm. Naja, ganz zu Anfang ja sowieso nicht, bevor das zensiert wurde. Da haben das ja ganz renommierte Verlage alle abgelehnt. Und der Nabokov, der hat auch überhaupt nicht mit dem Erfolg gerechnet. Der hat gedacht, der wollte das nicht unbedingt der breiten Öffentlichkeit präsentieren, sondern der hat gedacht, so ein paar interessierten Lesern. Und der hat dann nicht mitgerechnet, dass das so ein Erfolg wird. Der konnte auch seinen Job an Nagel hängen und konnte fortan vom Schreiben leben. Und dann irgendwann kam es ja dann dazu, natürlich dazu, dass sich da Hollywood für interessiert hat und wollte den Stoff eben verfilmen. Und dann kommen wir jetzt nämlich zu Stanley Kubrick. Mhm.
Ja.
Und der hat es ja dann verfilmt mit James Mason und wie hieß nochmal die junge Frau, die 14-jährige Darstellerin?
Sue Lyon.
Ja. Und das ist auch so ein bisschen komisch, da sieht man die bei der Filmpremiere, weil das wurde natürlich total erwartet, ne? Da waren alle völlig heiß auf diesen
Film. Sie war auch schon 14, muss man sagen.
Sie war schon 14, ja. Und da sieht man halt den James Mason mit der Hauptdarstellerin, wie die halt so davor stehen vor dem Eingang und interviewt werden und so. Und mit einem ganz anderen Blick irgendwie, weißt du, sonst würde man denken, ja, harmlos halt, zwei Hauptdarsteller, wo er ihren Küsschen gibt. Und so ist man irgendwie im Film. Man denkt sofort, da gibt er ihr schon ein Küsschen, ist das eklig. Ja. Ne? Das ist, also man wird da reingezogen mit in das Ganze.
Also sie ist vor 2 Jahren gestorben mit 73. Das sei auch halt eben, ne? Sie ist ja älter dann geworden. Und ihre letzte Rolle war die Reporterin bei der Horror-Alligator.
Aha, kennen wir alle.
Also so eine richtige durch die Decke ging ihre Karriere nach der Rolle nicht, aber der Film ging durch die Decke. Und Stanley Kubrick hat ihn ja den Nabokov als Drehbuchautoren angegeben. Und in der Dokumentation erzählen sie halt, das war mehr so pro forma, weil er eben so, du hast das vorhin auch schon mal im Vorfeld einmal gut erklärt, weil das halt eben...
Dass der nicht durch die Zensur nochmal musste. Na, weil das Buch ist ja schon... zensiert worden und wieder runtergenommen worden vom Index und so umging er das, aber wollte im Grunde, der hat dann 6 Stunden Drehbuch geschrieben, der alte Nabokov, aber das war klar, oder? Dass so ein Filmemacher sagt, da müssen wir auf andere Sachen
gehen. Ja, vor allen Dingen Stanley Kubrick hat ja immer seine eigenen Dinger da gemacht. Der hat ja immer irgendwie 2001 Odyssey im Weltraum oder Clockwork Orange sind ja alles Literaturverfilmungen.
Ekelhaft.
Ja, er hat natürlich, ich fand ihn immer toll als Regisseur, weil er wirklich tolle Autoren gewählt hat und weil er eben auch mega Filme gemacht hat. Aber jetzt mit diesem Blick, er hat Lolita, du hast vorhin gesagt, er hat es gedreht. Ich finde, er hat die Lolita auf jeden Fall verändert. Bei Nabokov ist sie ein Kind. Mädchen, was eben in dieser kindlichen Art Verführungskünste ausübt. Und bei Stanley Kubrick ist es ein Teenager, die mit dieser, setz mal im Kind so eine Herzchen-Sonnenbrille auf und steck ihm mal einen Lolli in den Mund. Da wird jedem sofort schlecht, ja. Da kotzt jeder auf die Straße. Aber bei Stanley Kubrick war sie halt schon, deshalb habe ich das vorhin so gesagt, 14. Und dadurch halt eben quasi so 1-2 Jährchen vor, wenn es sowieso losgeht, nur ein bisschen verkürzt halt. Und er zeigt sie halt wirklich als, er hat mit diesem Film erst richtig dieses Lolita, diesen Begriff geprägt von jungen, verführerischen Frauen.
Genau. Und deshalb meine ich eben, in dem Buch ist es ja so, dass der Humbert sieht sich ja selber quasi als Opfer der Verführungskünste. Leute, die sich sehr, sehr genau mit dem Buch beschäftigen, sagen, nee, also im Grunde ist es perfide, wie er uns hier mit reinnimmt in die Nummer. Das Mädchen ist ein ganz normales Mädchen und wird irgendwie zudem abgestempelt. So, und hier im Film ist es dann aber von Anfang an, dass der Humbert ja im Grunde das Opfer ist und das Mädchen verführt ihn, fast Teenager, verführt ihn von Anfang an und er leidet wie ein Tier sozusagen.
Ja. Und sie spielt mit ihm, wie so eine Katze mit der Maus.
Ja, und dann der Begriff, dadurch ist auch so dieser Begriff geprägt, eben Lolita, ein Lolita-Komplex in der Psychologie oder Lolicon, ne, dieses Ikonisieren wie diese japanischen Manga-Mädchen, das finde ich auch so schräg irgendwie, wie wir immer wieder auf die Japaner kommen, so schrägen
Sachen. Ja, aber in der Dokumentation zeigen sie das auch, wie halt dieses Lolita-Ding eben dort zelebriert wird in den Mangas, ist es ja wirklich so, ich könnte ihr jetzt die Rippen zerbrechen, aber ich versuche besonders zärtlich zu sein, der junge Vogel in meiner Hand, weißt du, so boah.
Kinder, also wirklich Kinder, vielleicht unter 10 sogar, werden halt als im Manga dargestellt als Sexualobjekt. Und das ist in Japan auch wieder völlig normal, weil es gilt halt nur die erotische Fantasie, aber niemals nicht das wirkliche Treiben. Mhm. Ne, das ist ja No-Go in Japan. Aber wenn man sich fragt, wie das immer alles beflügelt, also von so einem legitimen Manga, sag ich mal so, der wird ja wahrscheinlich noch nicht mal unter der Ladentheke verhökert, da bis zum eigentlichen Akt ist es ja auch nicht mehr weit, ne?
Ja, und es gibt halt einfach kein Gefühl dafür, wie soll ich mal sagen, dass das nicht es macht ja auch was mit denjenigen, die als Objekt degradiert werden. Also es ist nicht nur, dass man...
So die kleinen Mädchen mit den Strümpfen und Turnschuhen und Schuluniformen.
Ne, also das wird ja dann, wenn es legitimiert ist, wird es in die Gesellschaft übertragen. Und selbst wenn in dem Moment, wir haben ja auch schon gesehen, dass die sehr jung sind, wenn sie da in den Cafés sitzen mit ihrer Schulmädchenuniform und die Leute empfangen. Man unterschätzt das ja, was das eben mit der Psyche macht von Kindern und Jugendlichen. Ne, dieses weil das finde ich so interessant. Ich habe das halt selbst früher, wir haben im Vorfeld kurz gesprochen, Ilka und ich, und es ist halt so, dass diese Sache, was schadet einem, wenn man das erlebt? Das habe ich, muss ich sagen, bevor ich mich jetzt ein bisschen intensiver so mit Psychologie und Familiensystemik und so auseinandergesetzt habe, habe ich das unterschätzt. Ich habe wirklich früher gedacht, wenn du das wirklich richtig erlebst, dass jemand dir körperlich nahe kommt, entgegen deinem Willen bis zur Vergewaltigung, dann ist es halt eben diese krasse Form von Gewaltakt. Aber wenn du halt eben, jetzt wenn sich jemand vor dir entblößt zum Beispiel oder wenn jemand dich als Objekt in irgendeiner Form benutzt, ohne dass er jetzt direkt dir näher kommt, dann ist das vielleicht auch nicht toll oder so, aber dann ist das halt in einer abgeschwächten Form einfach unangenehm, oder auch peinlich so.
Ich glaube, das macht was mit dir. Also sowas vergisst du dann auch nicht. Und du wirst da einfach mit reingezogen in den Dreck, obwohl du gar nichts damit zu tun hast. Du stehst vielleicht nur irgendwo und da wird jemand irgendwie durch dich angetriggert und du bist mit in dem Film, ob du willst oder und nicht. Ich glaube schon, dass das
auf jeden Fall, du bist nicht nur in dem Film, sondern derjenige rückt dir wirklich massiv näher. Also als ob er dich anfasst und als ob er durch die Haut in deinen Körper, in deine Seele eindringt. Ja, es ist also in maximaler Form übergriffig, jemanden als Objekt zu degradieren. Und je jünger und empfindsamer die jeweilige Person ist, desto nachhaltiger ist das. Und das ist eben etwas, das weiß die Gesellschaft. Und jeder fühlt das auch, dass es nicht richtig ist. Und daraus dann dieses Ding mit der verbotenen Frucht zu machen, ist so abstoßend, so maximal und dumm und egozentrisch, dass ich wirklich merke, dass ich habe ja vorher so gesagt, ich bin wirklich blockiert. Also ich habe irgendwie, wenn ich daran denke, ist bei mir auf einmal so ein helles Licht, weil ich mich darüber so aufregen würde, dass ich irgendwie schon wieder so einmal rum und mich wie gelähmt fühle.
Ja, man spaltet sich dann da so ab irgendwie. Man betrachtet sich, das ist so wie dumpf mit Watte. Es ist irgendwie so, man bleibt in so einer Schockstarre, wenn einen das irgendwie so antriggert. Das ist so, als wenn man geblitzt wird und auf einmal ist man so, als ob man in dem Bild gefangen ist. Da kriegt man doch auch kurz so einen Aussetzer irgendwie. Ja. Na, das passiert ja auch, wenn Leute sich so abspalten, wenn irgendwas Blödes passiert oder was heißt blöd, also wirklich was, wo du sagst, ich bin gar nicht dabei, ich betrachte das von außen.
Und man muss auch wirklich jeder Frau und jedem Mann sagen oder jedem, der eben betroffen ist, egal in welchem Alter, dass das ernst zu nehmen ist. Ne? Dass die Leute nicht denken, ach naja, das war ja nur dies und das. Ne? Sondern dass es wirklich, oder ich habe das vielleicht selbst provoziert, das ist ja das Allerschlimmste, wenn die Leute glauben, sie haben das selber quasi zu verantworten. Und da muss man wirklich sagen, dass man jedem sagen muss, es hat eine Relevanz und es ist immer was Krasses und man muss sich da Gehör verschaffen und gucken, dass man aus dieser Opferrolle rauskommt.
Und das finde ich ganz gut bei der Vanessa Springoras, die ist auch in der Dokumentation zu hören. Und zwar hat die 2020 einen aufrüttelnden Bestseller geschrieben. Wie hieß das? Die Einwilligung. Mhm. Und da geht's ja auch darum, weil wir ja immer sagen, es scheint ja irgendwie in Künstlerkreisen scheint es ja irgendwie geduldet noch nicht mal, sondern manchmal auch gehypt zu sein, einfach so das wird ja immer so unter pädophiler Erotik, aber das ist ja nicht nur Erotik, sondern es kommt ja auch wirklich zur Handlung, ne? Und da hat sie ein Buch geschrieben, das sie, kann ich ja mal kurz anlesen hier, Mitte der 80er Jahre in Paris, die 13-jährige Vanessa lernt auf einem Abendessen der Verlagsbranche den 36 Jahre älteren Autor Gabriel, wie spricht er sich immer aus? Matzneff. Sie ist geschmeichelt von dessen Aufmerksamkeit, lässt sich von den zahlreichen auf diesem Abend folgenden Liebesbriefen einfangen und in eine Beziehung führen. Also eine 13-Jährige, eine 13-Jährige. Sowohl auf sexueller als auch auf psychologischer Ebene die Macht inne hat. Obwohl sie sich Jahre später aus der Beziehung lösen kann, wirkt sich der dadurch angerichtete Schaden auch heute noch auf ihr Leben aus. Gabriel Matzneff veröffentlicht in der Zwischenzeit, und da haben wir es jetzt noch, mehrere Bücher über seine Beziehung mit der minderjährigen Vanessa, ohne vorher ihr Einverständnis einzuholen. Durch ihr autobiografisches Buch Die Einwilligung setzt Vanessa Springora Gabriel Matzneff nun aber etwas entgegen. Ihre eigene Stimme.
Ja, okay.
Sie bricht ihr Schweigen.
So weit, so gut.
Und erzählt die Geschichte ihrer Beziehung des Machtmissbrauchs und sein konsequentes Ausnutzen der Schwachen. Und vor allen Dingen berichtet sie auch darüber, wer das alles mitgemacht hat. Und das finde ich auch wieder sehr bezeichnend. Ja. Wer da mitgemacht hat, weil das haben Menschen gesehen, sie ist zur Frauenärztin gegangen, hat sich die Pille verschreiben lassen mit ihm zusammen. Kein Mensch ist irgendwie darüber gestolpert.
Ihre eigene Mutter wusste davon.
Genau, die Mutter hat es gebilligt. Ja. Ne? Das war zum Zeitpunkt, in den 80ern.
Also der war ein Künstler, das war ein Intellektueller, das war ein populärer Mensch, der stand im Leben, verstehst du, der hat Bücher rausgebracht. Das war was anderes.
Wahrscheinlich hat er die Mutter damit sogar noch aufgewertet.
Ja, also wer weiß, ja, das kann auch sein. Und wer weiß, was da familiensystemisch hintersteckt. Ne? Also da, was ich ein bisschen schräg finde an dieser Geschichte ist, dass man sieht sie in der Dokumentation. Sie, also das ist jetzt mein persönliches Gefühl, als ich das gesehen habe.
Ja, ja.
Ich hatte erst sofort überlegt, dass ich das Buch gern lesen möchte. Und als ich sie dann sah, mehrmals bis zum Ende, sie wird ja immer wieder eingeblendet und sie äußert sich über Lolita eigentlich fast etwas aufwertend. Sie hat dieses Buch und das begleitet sie ihr Leben lang und man fühlt so diese Identifikation mit dieser Figur, aber nicht in der Empörung, sondern mehr so in der Aufwertung dieser Person. Man hat ein Buch geschrieben über eine 12-Jährige, die einen Mann verführt hat und das hat sie auch. Sie hatte mit 13 diese Geschichte. Und aus dieser Perspektive schreibt sie, weißt du? Also jetzt als Erwachsene, nicht irgendwie mit als Warnung, sie sie engagiert sich jetzt für Frauen, die denen sowas Ähnliches passiert. Aber irgendwie hatte ich so den Eindruck, dass sie diese Popularität tatsächlich mitnimmt und dass es nicht aus dieser Perspektive primär ist. Mir ist das passiert, das und das und das waren die Gründe und so und so und so, sondern immer so, ja, ich war auch so verführerisch, wie Lolita. Ich hatte das auch. Also ich muss das auch gehabt haben, dieses Nymphenhafte, dass er mich anziehend fand.
Ja, ich habe mir das ja mehrfach angeguckt, weil zu Anfang hatte ich genau das gleiche Gefühl. Das ist ja häufig so, wenn dir irgendwie, was heißt dir, also wenn wirklich sowas Einschneidendes passiert, dass du da nicht von wegkommst, dass du da immer wieder drüber reden willst, dass du bei der Story bleibst irgendwie. Und sie verharmlost das eigentlich nicht. Sie setzt dem gleich was entgegen. Sie sagt gleich, das ist einfach, ich habe mich da gesehen gefühlt, dass es ein Mädchen ist, die ausgenutzt wird. Ein ganz normales Mädchen, der sonst was danach gesagt wird. Und das ist nicht in Ordnung. Ne? Aber das Werk an sich von Nabokov findet sie hervorragend und das darf auf keinen Fall irgendwie verboten werden oder sonst irgendwas. Weil manchmal kommt nochmal immer wieder dieses, vielleicht soll es doch nochmal verboten werden, was ja totaler Quatsch ist, ne? Finde ich jetzt im Nachhinein noch. Aber heutzutage, glaube ich, würdest du viel mehr Hashtags und Shitstorms ernten, wenn du so ein Buch rausbringst. Das glaube ich, das wird heute nicht mehr so funktionieren.
Ja, du hast ja auch diese ganze Abnickerei von irgendwelchen Übergriffen wurde ja alles ein bisschen im Nachhinein. Polanski zum Beispiel, war ja früher bekannt, dass er das Mädchen da vergewaltigt hat, 13 oder so. Und dass er dann eben Jahrzehnte später versetzt dann irgendwie die Konsequenz. Das war einfach früher, man könnte so ein Buch im ganzen Leben jetzt nicht rausbringen. Nie im Leben würde das so so einen Erfolg haben. Man würde sagen, also was ist denn das für eine beschissene Geschichte? Egal, ich weiß nicht, ob es ein Land gäbe, das kann ich nicht so sagen, aber im europäischen Raum hätte das nicht den Hauch einer Chance und auch nicht in den Staaten. Oder was ich jetzt so kulturmäßig überblicken kann, ne? Wäre da keine Möglichkeit. In Japan oder so kann ich nicht beurteilen. Der Matzneff, der hat wohl auch eine Neigung zu philippinischen zwangsprostituierten 8-jährigen männlichen Jungs gehabt.
Ja, und hat da auch keinen Hehl draus gemacht. Das wussten die Leute auch. Ist ja das Krasse.
Er wird in Talkshows, äußert er sich auch. Aber das hat er nicht erzählt, das kommt auch in dem Buch vor, was sie geschrieben hat. Ich müsste tatsächlich dieses Buch lesen, um da seriös was drüber zu sagen, wie das auf mich so wirkt. Was ich noch interessant finde als weiteren Querverweis, ist, dass ja Nabokov Alice im Wunderland übersetzt hat.
Ach, und kriegt gleich wieder eine Gänsehaut.
Ja, das ist echt schräg. Weil Lewis Carroll ja auch diese Geschichte hatte, dass er sich für sehr junge Mädchen interessiert hat, die gern fotografiert hat, also halbe Kinder. Und
Kinder.
Ja, oder Kinder.
Kinder. Unter 10 unter teilweise. 10,
ja. Ich glaube, ein paar waren eben auch schon ein bisschen älter. Aber auf jeden Fall, ja, sagen wir Kinder. Und dass er eben auch die Alice im Wunderland ja einem Mädchen gewidmet hat. Was dann auch eine ganze Zeit auch mit ihm gelebt hat. Bin ich da richtig?
Na, gelebt nicht. Also er war der Freund von der Familie, wo eben diese drei Kinder waren. Und er hat viel Freizeit mit den Kindern verbracht. Und ja, da hatte irgendwie niemand irgendwie was auszusetzen. Und der Alice war langweilig und das war so ein Mädchen seiner Wahl, die war so ganz aufgeweckt und hübsch und witzig. Und der war langweilig bei der Bootspartie und da hat er angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Und das war eben so der Startschuss für Alice im Wunderland. Und sie hat dann gesagt, er soll die Geschichte für sie schreiben, und was er auch getan hat.
Also die waren drei Schwestern, die alle so in dem Alter so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Sie war so die Mitte. Ich glaube, sie war die in der Mitte. Und er hat dann 1863 das Manuskript geschrieben. Nicht viel. Überleg mal, 90 Seiten, ne?
Ja, das war nicht viel. Er hat es auch selbst illustriert, ne? Zu Anfang. Ja.
Und er hat es dann ihr gewidmet mit den Worten, ein Weihnachtsgeschenk für ein liebes Kind in Erinnerung an einen Sommertag. Und es war so, dass es quasi eine Verliebtheit gab, eine starke Verliebtheit von ihm.
Und die Mutter hat dann irgendwann, irgendwie kam denen das komisch vor und dann hat die Mutter und den Kontakt unterbunden, wo er sehr ärgerlich drüber war. Und ja, er hat dann, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass diese Geschichte dann irgendwie veröffentlicht werden sollte. Er hat dann die Alice gebeten, ihr dieses Originalmanuskript zu geben und hat da so ein Faksimile-Ausgabe von herstellen lassen. Und dann ist das Weltliteratur geworden. Mhm. Na, Alice im Wunderland war ein Kinderbuch, ja. Es war ja für Kinder geschrieben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das als Kind gelesen und habe mich wahnsinnig gegruselt. Mhm. Ich fand es ganz gruselig, wie die alle so böse dazu der Alice waren und habe mich gefragt, wie soll die da je wieder rauskommen aus der Nummer. Ganz gruselig. Heute finde ich natürlich diese Figuren total witzig einfach so. Ich habe auch diesen Hasen davon. Aber ich weiß, als Kind habe ich mich sehr gegruselt vor diesem rosaäugigen weißen Kaninchen.
Ja, es ist auch, die wird hier die ganze Zeit über von diesen Figuren dominiert und ist in ihrer Niedlichkeit und ihrer Überforderung ja auch als, wenn du so willst, nymphisch stilisiert. Mhm. Und es ist so, dass der Carol also sich so oft, ich meine nur so, also mit diesen Schwestern getroffen hat und mit der Alice, dass es halt schon auffällig war. Ne? Also das war, er war auch auf Spielplätzen unterwegs. Er hatte viele Spielsachen, hat eben auch Kinder als Feen verkleidet, ja. Und er hat bei der Alice, weiß man nicht, ob er sie auch fotografiert hat.
Hat er ein super krasses Bild, wo er sogar, wo sie wirklich post, wie so Kate Moss.
Ach, dieses, das ist von ihm, was man so im.
Ja, das ist ja von ihm, wo er wirklich so ein bisschen das runtergezogen hat, dass man da so ein bisschen Brust sehen konnte. Also wirklich wie so ein. Ja, wie so ein Pin-Up, so ein unschuldiges Pin-Up.
So. Und auch so herausfordernd im Blick, ne?
Ja, 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 genau.
Also er hatte irgendwie ein Model, ein Lieblingsmodel, das wurde Xi genannt, Alexandra Kitschin. Und der mit der hat er zwischen 1869 und 1880 bis zu ihrem 16. Geburtstag, ja? Wenn du das jetzt mal runterrechnest, da war sie 9, als es anfing, hat er ungefähr 50 Aufnahmen gemacht, ne? Ja, ja. Und das weiß man nur auch nicht über ihn. Man sagt so, Alice im Wunderland, ach, das ist aber so ein schönes Kinderbuch, lalalalala. Ne? Und denkt nicht an den Hintergrund.
Ja, und das krass ist ja, dass der Nabokov das übersetzt hat, das Buch, ne? Also immer, wenn man so sagt, ach, das hat doch da, aber nein und so. Und dann kommt wieder sowas, wo man so denkt, oh, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem genau das Gleiche. Ich hatte das bei Michael Jackson, dass ich in jungen Jahren das nicht wahrhaben wollte. Ich wollte das nicht glauben, ne? Und habe immer gedacht, naja, der findet das toll mit Kindern und so, ne? Und dass der wirklich ein übler Typ ist, das wollte man doch so ewig auch nicht wahrhaben.
Ja, ne? Jetzt, ich habe die Dokumentation gesehen.
Ich auch, grauenvoll.
Ja, ich weiß, ich müsste sie jetzt nochmal sehen, weil es liegt schon ein paar Jahre zurück. Ich bin mir bei Michael Jackson, das ist jetzt wieder dieses objektivieren Ding. Ich bin der Meinung, unterm Strich, das soll jetzt die Sache nicht verharmlosen und was dann mit den Jungs los ist, ne, wenn die jetzt mit ihm Kontakt hatten. Mhm. Aber ich hatte den Eindruck, dass es ihm tatsächlich um die Gesellschaft geht und er sich mit diesen mit Kindern in diesem Alter wohlgefühlt hat und er sie jetzt nicht primär sexuell reduziert hat. Also er hat sie nicht objektiviert, wenn er die jetzt alle nackt fotografiert hätte da auf seiner Ranch. Und ich sag nur so, also ich glaube, dass es dieses Motiv war ein anderes.
Dass es harmloser für ihn ist, mit Kindern sich zu umgeben. Aber er hatte ja Sex
Haltung
mit denen.
Die Haltung zu den Kindern war so, als ob er auf derselben Ebene war.
So Peter Pan.
Ja, genau. Also das ist nochmal für mich ein bisschen was anderes, als wenn du als ältere Person auf dieses Objekt blickst, was dich sexuell die ganze Zeit stimuliert. Ne?
Aber er hatte Sex mit denen. massiven Sex. Also das ist jetzt alles bewiesen mittlerweile. Ja. Das
ich müsste
ist so.
Es nochmal gucken, weil ich hatte es ein bisschen anders in Erinnerung.
Das ist okay. So. Also die haben alle ausgesagt, mehrere, auch die Eltern und alles. Das ist alles schon verbunden.
Aber der eine hat doch die Aussage auch zurück. Ich will das, wie gesagt, nicht beschönigen und ich bin da nicht im Thema.
Ja,
du hast da jetzt einen
Geld,
Raum
ne?
aufgemacht, in dem ich mich nicht auskenne, Ilka.
Ja, nee, den lassen wir ihn jetzt beiseite. Ja.
Aber du hast eine gute Überleitung geschaffen zu unserem Teil 2.
Ja, stimmt, die will ich mir eigentlich auch nicht kaputt machen, aber trotzdem muss ich gleich noch was anderes schnell noch dazu sagen. Also Teil 2 geht nämlich genau darum, auch wieder Künstler, kleine Jungs, Knabenhaftes und das geht weit in die Antike auch alles zurück. Der schönste Junge der Welt, also es geht um Thomas Mann, es geht um Visconti, es geht um Jungs, es geht um Kunst. So, das kann ich schon mal anteasern, das wird der Teil 2. Mhm. Und dann wollte ich aber noch ganz schnell sagen, dass mich das auch so verstört hat, dass damals die Brooke Shields, weil wir noch bei den Mädchen sind, dass die auch mit diesem Film Pretty Baby, wo sie da mit ihrer Mutter, der Prostituierten, da im Puff lebt und dann später da auch, Pretty Baby, Blaue Lagune, wo sie auch noch so in jungen Jahren noch oben ohne immer dargestellt wurde, dass sie schon mit 10 Jahren vom Fotografen Gary Gross schon als Nacktmodell benutzt wurde. Also was war da los?
Ja, und 12 war sie dann bei Pretty Baby und war dann auch geschminkt, ne, und sowas.
Ja.
Auch die Mini-Playback-Show, da hieß es ja damals schon immer, das ist so, ne, auch, das ist Sexualisierung von
für
Kindern.
Pederasten, so.
Dadurch, dass die halt Lippenstift und falsche Wimpern und weiß der Teufel, das ginge heute auch nicht mehr. Es hat sich da einfach was gewandelt, ja, und da kann man auch sehr froh drüber sein.
Ja, finde ich
also,
auch.
Also,
das finde ich auch.
Das,
ja. Ja, Mann, da haben wir aber ausgeholt heute, wa? Nabokov. Alice im Wunderland.
Ach, ich bin aber ganz froh, weil ich finde irgendwie, ich habe mir das Thema zwischendurch halt gedacht, wir schaffen das gar nicht. Aber ich bin sehr froh, dass wir uns entschieden
haben. Aber dadurch, dass wir es auch aufteilen, ist es auch gut.
Ja, und ich finde auch gut, dass
wir... Thomas Mann finde ich auch nochmal wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde gut, dass wir auch aus diese Zusammenfassung, weil es ist, wenn du die nicht kennst, wenn du den Inhalt des Buches nicht kennst, ist es wahnsinnig anstrengend, immer alles, was man so wahrnimmt, nochmal zu belegen aufgrund einer Stelle im Buch, weißt du? Und dadurch, dass wir gesagt haben, wir lesen das mal vor, konnten wir vielleicht, so hoffe ich das zumindest, selbst auch für Leute, die das jetzt nicht kennen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ein bisschen klar machen, worum es da irgendwie geht, finde ich, ja. Wunderbar. Ja,
dann sagen wir schon wieder bis zum nächsten
absolut.
Mal.
Absolut. Ne? Also danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Wir versprechen, das wird auch spannend.
Genau, Teil 2 von Lolita und der schönste Junge der Welt. Dann geht es auch wirklich um den schönsten Junge
der Welt.
Ja, ist
ein Zitat wohlgemerkt. Ne?
Ja, Zitat von Visconti. Also wieder mal auf ganz hohem Niveau hier. Ne? Literaten und wir. Okay, ihr Lieben, also haltet euch.
Bye bye.